Ja, im Moment stehen wir in einer Themenreihe Freundschaft mit Jesus und heute geht es darum, Gott feiern. Wie sieht das denn aus, wenn wir feiern? Wir haben einige Bilder in der Moderation gesehen, wir haben bestimmt noch einiges im Kopf von der letzten Woche, Bilder im Fernsehen, Bilder, die wir live gesehen haben. Aber wir haben ja sicher schon viele Feiern miterlebt. Und ich bitte euch einmal kurz so nachzudenken, an welche Feiern erinnert ihr euch? Erinnert ihr euch an die Vorbereitung, an die Feier selbst, an die Stimmung? Auf Feiern wird Wertschätzung ausgedrückt, Geschenke werden mitgebracht, vielleicht sogar ganz liebevoll und speziell verpackt. Liebevoll wertschätzende Worte werden auf Karten verewigt. Zu Jubiläen scheuen manche Leute keinen Aufwand, um irgendeinen Programmpunkt zu gestalten. Talente werden dafür eingesetzt. Menschen, die sich manchmal gar nicht kennen, arrangieren etwas zusammen. Also viele Details sind Zeichen von Wertschätzung. Und selbst über liebevolle Pannen sieht man hinweg. Daran erinnert man sich gar nicht groß. Die liebevoll gestalteten Hackbällchen, die nur kurz auf dem Autodach abgestellt werden sollten und zur Feier mitgebracht und dann doch auf dem Dach vergessen wurden und sich statt auf der Feier auf der Straße entluden. Solche Pannen sind gar nicht so schlimm. Können gute Feiern nicht trüben. Die allermeisten sind bei Feiern gut drauf und drücken ihre Freude aus. Feiern sind eben nicht nur ein Zeichen von Wertschätzung, sondern solche Jubiläen, besonderen Anlässe, da wird Freude ausgedrückt. Also den allermeisten ist die gute Laune ins Gesicht geschrieben und Fotografen haben es überhaupt nicht schwer, strahlende Gesichter einzufangen. Es wird viel gelacht, es wird geklatscht. Diese fröhliche Atmosphäre vergisst man nicht so schnell. Und wie sieht das jetzt aus, wenn wir Gott feiern? Bei vielen Feiern, das kennen wir, werden als Zeichen der Freude und zum Anlass des Feierns Luftballons aufgeblasen. Wenn man so an Gartenzäunen vorbeigeht und da hängen Luftballons, weiß man, ach, bestimmt ein Kindergeburtstag. Wenn rote und weiße Luftballons hängen, ach, vielleicht die Feier einer Trauung. Luftballons sind so ein Zeichen, das wir verstehen. Und ich habe heute Luftballons mitgebracht. Und ich werde sie jetzt hier vorne durch die Reihen geben und gebe den Korb einfach bis hinten durch und dann auf der anderen Seite zurück, bis er wieder bei Matthias ankommt. Und jeder von euch nehme sich bitte einen Luftballon und haltet ihn so lange in der Hand oder wenn die verschwitzt ist, legt ihn halt neben euch aufs Bein oder den Sitz. Aber bitte blast den Luftballon jetzt noch nicht auf, denn das werden wir nachher gemeinsam tun. Also, ich gebe die Luftballons mal rum und jeder nimmt sich einen. Wie pflegen wir Freundschaft zu Jesus? Wie freuen wir uns über Jesus? Ich habe ein Bild mitgebracht, das zu der Geschichte passt, wo wir uns gleich ein paar Verse angucken werden. Verbringen wir mit Jesus zweckfreie Zeit? Pflegen wir mit ihm eine Art Intimität? Sagen wir ihm, dass wir ihn lieben, dass wir uns über ihn freuen? Gebet ist so eine Beziehungspflege, Kommunikation mit Gott. Und Anbetung ist ganz zweckfreie Zeit mit Jesus, Freundschaft zu pflegen. Anbetung fließt aus einem liebenden, aus einem überströmenden Herzen, aus einem Herzen voller Freude. Und Anbetung will nichts von Jesus, sondern schenkt ihm als Reaktion auf seine vielfältige Liebe ein bisschen was zurück. Anbetungen sind eigentlich Gebete der Zuwendung, zweckfreie Zeit, entweder alleine mit ihm oder auch in Gemeinschaft, wie wir heute in diesem Gottesdienst. Anbetung als Lebensstil bedeutet auf ihn bezogen leben, in seiner Nähe leben, alles durch seinen Herzschlag zu spüren, alles mit ihm zu erleben. Anbetung ist das Gegenteil von Ich-Zentriertheit, von aktivistischem Umtrieb. Zweckfreie Beziehung zu Jesus geschieht dort, wo sich Gebete nicht rentieren müssen. So wie das bei Bitten ist, wo wir manchmal etwas für andere, für uns von Gott erstreiten wollen oder erbitten wollen. Anbetung ist eine zweckfreie Zeit, wo sich nichts rentieren muss, wo wir nichts von Jesus wollen, sondern ihm unser Herz bringen. Anbetung geschieht dort, wo die Nähe zu Jesus reicht. möchte mit euch in ein paar Verse schauen, in Markus 14, die Verse 3 bis 9. Und ich habe das mal für mich überschrieben, Anbetung ist Verschwendung für Jesus. Jesus war in Bethanien Gast bei Simon, der früher einmal aussätzig gewesen war. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbaren Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf Jesu. Zunächst merken wir, da geht es um echtes Öl, unverfälschtes, unvermischtes. Es gibt Fälschungen, Kopien. Ich habe mich spontan erinnert an die WM 2002. Da waren wir zum Finale das erste Mal mit unseren Kindern nicht nur über der deutschen Grenze in Dänemark, sondern tatsächlich in Italien und haben da das Finale geschaut. Und in Pisa konnten wir für 10 Euro WM-Trikots für unsere Jungs erwerben. Natürlich gefälschte. Auf einem weiß ich noch, stand Klose, beim anderen weiß ich nicht mehr, was drauf stand. Ballack, okay. Aber weil sie natürlich gefälscht waren, sahen sie nicht so wirklich aus wie die Originale. Um es etwas besser hinzukriegen, ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wie viele Streifen da hätten drauf sein müssen, jedenfalls einer fehlte und deswegen haben wir mit schwarzem Edding den fehlenden Streifen noch nachgezogen, damit die Kopie auch noch ein bisschen echter aussieht. Also es gibt billige Kopien und es gibt auch sicher sowas wie billigen Dank, billige Anerkennung Gott gegenüber. Gemischten Dank, gemischte Anbetung könnte halbherzige Anbetung sein. Eben nicht aus vollem Herzen, weil das ganze Herz nicht Gott zustimmt. Nur teilweise, weil wir Gott in manchen Bereichen unser Vertrauen vorenthalten. Das Salböl, das diese Frau für Jesus verschwendet, war echt, unverfälscht. Und deshalb hatte es auch seinen Preis. Jesus war der Frau das echte Salböl wert und man kann sagen, ihre Anbetung war absolut echt und glaubwürdig. Das Öl war nicht nur echt, sondern es war deswegen eben auch besonders kostbar. Nardenöl wurde nicht in Palästina gewonnen, sondern war Luxusimportware. Und zwar aus den Wurzeltrieben einer indischen Pflanze wurde dieses Öl gewonnen. Und ich meine, Indien war damals für Palästina wirklich das Ende der Welt. Ein Tropfen solchen Öls entsprach dem Tagelohn eines Landarbeiters. Und die Gesamtmenge des Fläschchens einem Jahreseinkommen. Nach Johannes 6, Vers 7 reichten für die Speisung der 5.000, und damals zählte man Männer, also wenn man das hochrechnet, die hatten ja eher viele Kinder, also 20.000 wird jetzt mal eher zu kurz gegriffen sein, wie viele Menschen da auf einem Haufen waren. Dafür reichten 200 Silberstücke, 200 Denare, aber so eine Flasche kostete 300 Denare. Jesus war häufiger in Bethanien, er hatte da Freunde. Ungewöhnlich war es auch gar nicht, dass eine Frau dazukommt und ihn salbt. Also denn die Ehrung geschätzter Personen durch Herabträufeln ein paar Tropfen auf den Kopf, war gute Gastgeberart. Und das wurde auch manchmal von Sklavinnen verrichtet. Aber hier zerbricht ein Alabastergefäß absichtlich, vielleicht auch in dem Moment vor Erregung, aber es war keine Panne aus Sicht dieser Frau, kein Unglück, das ihr passiert ist, sondern gezielt, ganz bewusst, er war die ganze Flasche wert. Und wenn man die Parallelstelle Johannes 12 liest, dann liest man, ein Liter ergießt sich über seinen Kopf. Aber ich meine, natürlich bleibt ein Liter nicht auf dem Kopf. Also im Grunde war er komplett eingeölt. Das floss alles runter. Diese verschwenderische Luxusentfaltung war außergewöhnlich. Und die Reaktion war kein Wunder. Ab Vers 4 lesen wir, darüber regten sich einige Gäste auf. Das ist ja die reinste Verschwendung. Die reinste Verschwendung, wie wahr? Es ist nur interessant, wie man das bewerten kann. Die reinste Verschwendung, tatsächlich, auch aus Gottes Sicht. Aber er wertet es ganz anders. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Das Geld hätte man lieber den Armen geben sollen. Und so machten sie der Frau Vorwürfe. Wozu diese Verschwendung? Warum denn mehr als üblich? Ein paar Tropfen hätten doch wohl gereicht. Mit gutem Gewissen finden hier einige Leute Gründe, die Verschwendung, die Begeisterung dieser Frau zu kritisieren. Ist uns das vielleicht auch schon mal so gegangen, dass wir etwas als Verschwendung, als übertrieben abgestempelt haben, worüber Jesus sich vielleicht im Tiefsten richtig gefreut hat, weil er das Herz ansieht? Da steht vielleicht einer in unseren Augen übertrieben früh auf vor dem Frühdienst, um sich noch persönliche Zeit für seine Freundschaft mit Jesus zu nehmen. Übertrieben, 6:30, 5:30. Was sind das für Uhrzeiten? Oder da nimmt sich einer übertrieben viel Zeit, in der Bibel zu lesen. Reicht doch auch ein bisschen weniger. Oder da hebt einer übertrieben oft die Hände. Oder kniet übertrieben oft hin oder was auch immer er für einen Ausdruck findet. Können wir es eigentlich übertreiben, Jesus zu lieben? In der Geschichte geht es überhaupt nicht um eine Form von Gesetz, sondern um Freiheit. Die Geschichte soll uns nicht lehren, dass wir jetzt alle erstmal unser Parfüm irgendwo hinkippen sollen oder unser Jahresgehalt auf die Straße werfen oder irgendwohin überweisen. Es geht gar nicht um das Gesetz, sondern es geht um unser Herz. Es geht nicht um die Form, sondern den Inhalt. Jesus sagt nicht, dass es falsch ist, Bedürftigkeit zu begegnen oder Geld und Zeit für andere einzusetzen. Aber Jesus stellt klar, alles hat seine Zeit und es ist gut, einfach auch nur mal ihn in den Blick zu nehmen. Es wird immer Bedürftigkeit geben, immer einen guten Grund, etwas anderen statt Jesus selbst zu geben. Kann es sein, dass wir manchmal den Mangel an Beziehung zu Jesus so kaschieren, dass wir nur etwas für andere tun? Aber lieben wir ihn eigentlich auch zweckfrei? Haben wir so eine Beziehung zu Jesus? Jesus freut sich natürlich, wann immer wir jemandem anderen was Gutes tun, denn das tun wir ihm. Aber tun wir einfach auch nur ihm etwas Gutes? Es wäre vielleicht so ein Beispiel, als wenn bei Eltern ein Elternteil den Partner dadurch liebt, dass er die Kinder liebt. Natürlich freut sich der Partner mit, es sind ja auch seine Kinder, aber er möchte doch auch eine persönliche Zuneigung spüren und nicht nur, dass der Partner seine ganze Liebe in die Kinder steckt und sagt, naja, das reicht doch wohl, da siehst du doch meine Liebe, ich pulver das in unsere Kinder. Natürlich wird ihn das freuen, aber das eine gehört doch zum anderen. Also was immer wir an Verschwendung für Jesus aus unserem Herzen fließen lassen, das hat einen unschätzbaren Wert für Jesus. Er freut sich darüber. Verschwendung für Jesus ist jedenfalls zweckfrei, einfach nur für ihn. Die Frau verwendet das Kostbarste, was sie hat. Sie verschwendet alles, was sie hat und eben nicht bei ihm, um bei ihm Punkte zu sammeln oder irgendwie ihr Seelenheil zu erkaufen. Sie macht es auch nicht, damit alle im Dorf für ewige Zeiten das Vorbild dieser Frau loben. Sie kam einfach zu Jesus und sie macht es für ihn, nur für ihn. Und deshalb gebietet Jesus hier auch ganz hoheitlich, dass die Leute die Frau in Ruhe lassen sollen, in Frieden. Denn sie hat Frieden mit ihm. Und dann verteidigt er sie und ihre verschwenderische Tat für ihn. In Vers 6 lesen wir aber, Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum kränkt ihr sie? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ihnen könnt ihr, und ich sage auch mal, sollt ihr jederzeit helfen. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Jesus gibt dem Ganzen hier eine klare Richtung, einen klaren Inhalt, einen Wert, den die Frau vermutlich überhaupt nicht dahinter sehen konnte. Und Jesus stellt klar, dass diese Frau mit ihrer Liebe, mit ihrer Verschwendung nicht verrückt ist, sondern er rückt das Denken der Leute zurecht. Sie hat mit ihrer Verschwendung keinen Verstoß gegen das Almosengeben oder gegen die soziale Gerechtigkeit begangen, sondern sie hat Jesus erfreut. Und das zählt bei ihm. Jesus sieht die Frau, er sieht ihr ins Herz und er sieht auch uns und schaut uns ins Herz und weiß, was wir aus Liebe zu ihm tun. An welcher Stelle würde er sagen, hey, ich freue mich so über dich, denn das tust du für mich, einfach nur für mich. Jesus legt hier neue Maßstäbe an. Es gibt eine andere Geschichte, in der Jesus eine arme Witwe in Markus 12, 2 Kapitel vorher, in Vers 44 lobt, die im Verborgenen ein paar Groschen, aber das war alles, was sie hatte, in einen Opferkasten legt. Im Gegensatz zu einem Mann, der aus seinem Überfluss, materiell gesehen, viel mehr hergab. In dieser Geschichte geht es nicht um eine geringe Summe, sondern um eine schnell vergängliche Handlung. Aber für Jesus hat diese Handlung der Frau einen Wert. Der Duft des Öls, der in diesem Augenblick so überdimensioniert, wahrscheinlich auch völlig penetrant, in der Luft lag, wird bald verflogen sein. Das Geld würde man nach menschlichem Urteil als nutzlos vertan abstempeln. Aber für Gott war das keineswegs nutzlos. Was die Frau aus herzlicher Liebe tat, das traf Gott mitten ins Herz. Und Gott fängt diesen Duft auf und verewigt ihn als Zeichen echter Freundschaft. Das ist der zweite Punkt. Anbetung hat eine Auswirkung. In Vers 9 sagt Jesus, und ich sage euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündigt wird, da wird man auch von dieser Frau sprechen. In der Christusgemeinde Barmbek Nord im Jahr 2014, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, dass die Welt so sich so weiter drehen wird, aber da in Barmbek, da werden die an diese Frau denken am 20. Juli. Nirgends im Neuen Testament wird Verschwendung für Jesus, also Anbetung, so deutlich in Beziehung gesetzt und verknüpft mit Weltmission. Kann es sein, dass da, wo wir Jesus zweckfrei lieben, ihn aus purer Freude anbeten und in unserer Dankbarkeit und Freude und Begeisterung individuellen, persönlichen Ausdruck finden, dass da die Verkündigung des Evangeliums auf geheimnisvolle Weise von Gott angestoßen wird und die sichtbare und unsichtbare Welt durchdringt, auf eine Weise, wie wir uns das noch gar nicht vorstellen können? Anbetung ist einerseits individuelle Verschwendung, können wir sagen, und andererseits hat sie eine Auswirkung, weil Gott es liebt, angebetet zu werden. Er sich freut über unsere Freude an ihm, dass er dieser Anbetung einen Wert gibt, nicht nur für die Zeit, sondern für die Ewigkeit. Die Geschichte macht uns Mut, in eine Freiheit zu wachsen, wo wir Verschwendung für Jesus nicht davon abhängig machen, was vielleicht andere Menschen denken könnten. Unsere Verschwendung für Jesus ist unvergleichlich und wir sollten sie nicht vergleichen. Jesus sagt hier, dass Anbetung geheimnisvolle Auswirkungen hat. Damals konnten die Leute sich nicht Buchdruck vorstellen. Man konnte sich nicht vorstellen, wie diese Frau noch 2000 Jahre später in Erinnerung sein würde. Es gibt Dimensionen, die können wir uns nicht vorstellen. Aber Jesus wird unserer Anbetung eine Bedeutung verleihen, sie in einen größeren Zusammenhang bringen. Jesus hat sein Leben für uns gegeben, verschwendet. Und dafür hat er mit seinem Leben bezahlt. Und das war der höchste Preis, der jemals zu zahlen war. Was er getan hat, war aber nie umsonst. Und deshalb wird zweckfreie Anbetung niemals umsonst kommen. Umsonst sein. Über diesen Duft, den wir damit für Jesus verbreiten, wenn wir ihn feiern, wenn wir ihm zujubeln, wenn wir ihm danken, unserer Begeisterung Ausdruck geben, so wie es eben zu uns passt, wie es sich für befreite Kinder Gottes einfach darstellt, darüber freut sich Jesus. Jesus möchte uns befreien, dass wir uns die Liebe ihm gegenüber so ausdrücken, wie es zu unserer Persönlichkeit passt, aber eben zu unserer erlösten Persönlichkeit. Es mag hier und da in unserer Persönlichkeit noch manches geben, was überlagert und noch nicht so wirklich frei ist. Aber indem wir Freundschaft mit Jesus pflegen, wird er freilegen, was unserer Neuschöpfung entspricht. Und dort, wo wir seinem Geist, dem Heiligen Geist, Raum geben, da führt uns der Geist mehr und mehr in die Freiheit. In eine übernatürliche Freiheit, in eine neue Echtheit der verwandelten Kinder Gottes. Und dann vergleichen wir uns nicht mehr und dann schränkt uns Menschenfurcht nicht mehr ein. Wir sind als Menschen zu mehr geschaffen, als dass es uns gut geht. Dieses Mehr ist das Sein in Gott. Wir sind dazu geschaffen, dass sich unser Leben um Gott dreht, dass wir mit ihm ganz und gar verbunden sind. Und das ist ein Glück, das gar nicht zu beschreiben ist. Unsere Anbetung kann vielfachen Ausdruck finden. Wir werden ihn gleich mit Liedern und Gebeten loben. Lieder und Gebete sind eine Möglichkeit, Gott zu loben, ihn zu feiern. Wir können Ausdrucksweisen finden, ganz egal, wie wir das auch mit unserer Gestik oder Mimik ausdrücken mögen. Das ist gar nicht zu werten, sondern individuell frei. Wir können Abendmahl feiern miteinander, ein Zeichen unserer Freude. Das ist ein Zeichen, das Jesus uns neben der Taufe mitgegeben hat im Abendmahl, was jeder für sich oder mit anderen hier vorne nehmen kann, während wir Gott Lieder singen. Feiern wir, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dass er diesen großen Graben überwunden hat und wir jetzt deswegen Kinder Gottes sein dürfen, dass er uns vergibt, dass er uns befreit, dass er uns Heilung erworben hat. Und wer das anerkennt, wer Jesus Christus als persönlichen Herrn in diesen Momenten annimmt, der ist eingeladen, dieses starke Zeichen von Abendmahl mitzufeiern, in diesen Bund zu treten und Abendmahl zu feiern. Jesus freut sich über unsere Freude ihm gegenüber, über zweckfreie Anbetung, den Duft, der davon ausgeht und dem er einen ewigen Wert gibt. Wir haben Lieder, in denen wir singen, dass etwas in der unsichtbaren Welt geschieht, wenn wir den Namen Jesu anrufen, ihn anbeten. Verschwendung für Jesus, Anbetung verändert die Atmosphäre. Wenn schon Radioaktivität kilometerweit Landstriche verseuchen kann, wie viel mehr durchdringt Verschwendung für Jesus, also Anbetung, die sichtbare und unsichtbare Welt? Wenn schon Radioaktivität zu negativen Veränderungen führen kann, zu welchen positiven Veränderungen und Auswirkungen mag Verschwendung für Jesus, Anbetung in der sichtbaren und unsichtbaren Welt führen? In Ägypten gab es 2011 eine bewegende Demonstration christlicher Einmütigkeit. 12 Stunden, eine ganze Nacht lang, riefen auf dem Abhang vor der Höhlenkirche am Stadtrand von Kairo über 50.000 koptische, evangelische und katholische Christen zusammen Jesus an, beteten ihn an und lobten seinen Namen und erbaten Frieden und Segen für ihr Land und die benachbarten Völker. Tausende weitere Christen folgten der Gebetsnacht auf Leinwänden vor benachbarten Grotten. Eine unabhängige Kairoer Zeitung schätzte die Teilnehmerzahl auf insgesamt 70.000 Menschen. Die Initiative zur Gebetsnacht hatten einige junge Christen 2 Wochen vorher ergriffen und übers Internet eingeladen und koptische Priester übernahmen die Verantwortung für die Veranstaltung und führten die ganze Nacht die Anbetung. Sat7 übertrug 12 Stunden lang live und laut Sat7 verfolgten Millionen von Christen in Ägypten und der arabischen Welt diese Sendung nachts. Viele schlossen sich vor dem Fernseher stehend im Gebet der Versammelten an. Und morgens nach 5 Uhr, nachdem 11 Stunden Jesus angebetet wurde, sind auch manche Zuschauer eingenickt. Aber sie wurden geweckt von dem Abschluss, nämlich dem Klatschen, dem begeisterten Ruf Yeshua, ägyptisch für Jesus. Und ich finde es so anrührend, dass da Menschen in aller Schlichtheit nichts anderes tun, als klatschen und Jesus rufen. Stundenlang, eine Nacht lang, 70.000 Menschen, stehende Ovationen für Jesus. Man kann das im Internet sich angucken, das ganze Ding, diese Szene geht 10 Minuten als Ausschnitt für 12 Stunden. Das machen wir jetzt hier nicht. Aber während uns gleich die Techniker mit hineinnehmen in ein paar Minuten, dürft ihr jetzt alle eure Luftballons aufblasen. Als Zeichen, dass wir hier Gott feiern wollen, dass ihr Gott feiern wollt in seiner Größe, dass er es euch wert ist. Und dann bringt bitte in dieser Zeit, in der eben das Video läuft, eure Luftballons hier nach vorne oder haut sie nach vorne oder wie auch immer, also wie ihr möchtet, dass die Bühne voll wird mit diesen ganzen Luftballons. Und ja, dann, wenn alle Luftballons hier nach vorne sind, ich denke, das könnt ihr von der Technik einschätzen, nach, weiß nicht, 3, 4, 5 Minuten, könnt ihr dann das Video auch ausschalten. Es kommt ja nichts Neues, sie rufen einfach Jesus und sind begeistert. Dann steigen wir ein in die Lobpreiszeit.